Wer von euch kennt die Situation, dass wir, dass einem irgendetwas passiert, wo man als nicht so positiv empfindet und ertappt sich nachher beim Gedanken, das habe ich sicher verdient, will. Oder das passiert mir jetzt nur, weil ich gestern das und das verbockt habe. Wer kennt den Gedanken bei sich? Da sind ihnen ganz viel besser als ich. Das ist eine gute Voraussetzung. Ich war anfangs Woche mal wieder damit herausgefordert, mir zu überlegen, was für einen Bibeltext möchte ich euch heute mitbringen. Das fordert mich immer ein bisschen raus, weil ich finde, es ist ja eine relativ schwierige und wichtige Entscheidung, wo ja dann doch euer Sonntag oder mein Sonntag auch ein bisschen prägen und meine Woche auch ein bisschen prägt. Ich tue mich immer schwer damit und habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir auf das nächste halbe Jahr raus einmal ein bisschen an etwas werden dranbleiben. Und zwar werden wir versuchen, miteinander den Galaterbrief durchzupredigen. Also, wir werden probieren, hier oben euch weiter zu predigen. Und ihr seid gefordert in dem, dass ihr da auch kommt und wir es euch weitergeben dürfen. Ein Gemeinschaftsprojekt. Und von dem her probiere ich heute mit euch mal etwas Neues. Ich habe gefunden, ich möchte euch aktiv mit in meine Exegesen hineinnehmen und Satz für Satz oder Vers für Vers Auslegung ein bisschen mit euch teilen, was ich gemacht habe. Und nachher werde ich euch in der zweiten Hälfte der Predigt noch meine Gedanken dazu weitergeben. Am Anfang aber ganz kurz aufs Papier gehustet. Wir fangen mit dem Galater an. Macht Sinn, wenn wir ein bisschen Informationen haben. Der Autor stellt sich am Anfang vom ersten Vers selber vor. Der Paulus und der Empfänger ist gemeint in der römischen Provinz Galatien. Das liegt in der heutigen Türkei. Die Entstehung vom Brief wird so zwischen 48 und 55 nach Christus datiert. Wichtig dazu, je nachdem, wann man es genau datieren, ist es vor oder nach dem ersten Apostelkonzil. Und der Anlass ist die Verunsicherung in der Gemeinde durch judenchristliche Missionare, die das Einhalten vom Gesetz fordern. Und das zentrale Thema vom Brief, die Rechtfertigung, allein durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch das Gesetz. Ich lade euch ein, die Gebetshaltung einzunehmen. Ich werde den Bibeltext lesen. Paulus, Apostel, nicht von den Menschen, auch nicht durch den Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aufgeweckt hat von den Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinde in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtig bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, dem die Ehre gebührt in Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abgewendet habt von dem, der euch berufen hat, durch die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Mir ist im Vers 1, und den habe ich ein bisschen unterschrieben mit der Autorität des Apostels, gerade so der erste Vers ist ja auch gesprochen. Paulus Apostel, nicht von den Menschen und auch nicht durch einen anderen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater. Der Paulus stellt klar, dass seine Berufung nicht menschlich ist. Nicht durch eine Gemeinde, nicht durch eine Organisation. Seine Autorität kommt direkt von Gott. Durch eine persönliche Christus-Offenbarung, die wir nachlesen können in Apostelgeschichte 9. Das ist entscheidend, weil er gegen Menschen schreibt, die seine Autorität infrage stellen. Für mich der zentrale Impuls, den ich hatte, ist, wer im Namen von Jesus spricht, braucht keine menschliche Legitimation, sondern eine göttliche Berufung. Im Vers 2 habe ich mir rausgepickt, und alle Brüder, die bei mir sind. Der Paulus zeigt auf, er steht nicht allein, wenn er eine Botschaft bringt. Er hat ein grösseres geistiges Netzwerk im Rücken und auch eine Gemeinde, die er adressiert, hat einen Platz in diesem grösseren Netzwerk. Der dritte Vers habe ich überschrieben mit Gnade und Friede. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Das ist ein klassischer paulinischer Gruß. Nicht ein leerer Gruß, aber es ist zeichnend in uns. Man findet es immer wieder in seinem Wort. Die Gnade, Gottes unverdiente Liebe und Annahme, der Friede, der Zustand, der daraus entsteht, mit Gott, dem Nächsten und sich selber. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott. Unsere Basis als Christ ist nicht das Gesetz, sondern Gnade. Und daraus fließt echter Friede. Vers 4. Der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Das ist die erste klare theologische Aussage in seinem Brief. Jesus hat sich geopfert, mit dem Ziel, uns zu retten aus der Weltzeit. Es ist mehr als nur persönliche Erlösung, es ist eine Befreiung aus einem gottesfernen System. Und das nach dem Willen vom Vater. Keine Planänderung, sondern ein göttlicher Rettungsplan. Das Evangelium ist nicht eine moralische Verbesserung, sondern es ist eine radikale Rettung durch Christus. Im Vers 5 lesen wir eine sogenannte Doxologie. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Das ist ein kurzer Lobpreis, den Paulus aufschreibt. Und das ist etwas, was man auch sehr häufig findet. Der Paulus kann einfach nicht über das Evangelium sprechen, ohne dass er anfängt, Gott Ehre zu erweisen und ihn zu loben. Ich wünschte mir manchmal, dass es mir mehr so geht. Er richtet seinen Blick sofort von der Not zur Anbetung. Das Wort Doxologie, das habe ich euch noch ein bisschen auseinandergenommen, bedeutet, kommt von Doxa und Logos. Doxa bedeutet Herrlichkeit und Ehre. Logos bedeutet Wort oder Rede. Eine Doxologie ist also ein Lobwort, ein kurzer vierlicher Ausdruck der Anbetung an unseren Gott. In der Bibel finden wir solche Doxologien recht häufig. Vor allem im Neuen Testament sind sie oft mehr oder weniger gefühlt spontan in einen Bibeltext oder in einen Brief eingesetzt. Oder durch einen Abschnitt oder einen Gedankengang beenden. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Der Paulus unterbricht den Gedankengang, um Gott für das Evangelium zu preisen, das er gerade beschrieben hat. Das ist eine gewisse Art typisch Paulus. Warum ist das wichtig? Eine Doxologie erinnert uns daran, dass alle Theologie immer zur Anbetung führt. Sie zeigt, dass der christliche Glaube keine Kopfsache ist, sondern Herzenssache. Und sie bringt uns dazu, nicht nur zu verstehen, was Gott da hat, sondern ihn für genau das zu ehren. In Vers 6 geht er dann schon auf das nächste Thema ein. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwendet zu einem anderen Evangelium. Kein Dankgebet wie sonst üblich von Paulus, sondern er steigt ins Thema ein, das er eigentlich weitergeben will. Das Evangelium ist nicht etwas, was sich ändert oder was wir verändern dürfen. Es ist Gottes Wort. Er verwendet ein griechisches Wort, das ich leider ohne meine Frau in der Regel nicht aussprechen kann, das so viel bedeutet wie erstaunen, schockiert, fassungslos. Wo auch ein bisschen aufzeigt, mit welcher Herzenshaltung der Paulus den Brief schreibt. Ich habe mich mit dem Bibeltext auseinandergesetzt und als ich ihn das erste Mal gelesen habe, habe ich gefunden, wir müssen Vers 6 noch dazu nehmen, sonst spielt die Predigt ein bisschen kurz. Es ist manchmal schon so, dass man sich dann nachher irgendwo da in der Richtung reinnimmt. Darum machen wir heute auch mit Vers 6 weiter. Ich werde dann aber sicher in meiner nächsten Predigt nochmal aufgreifen. Ich habe mir nach dieser Vers-für-Vers-Auslegung überlegt, wie würde ich für mich den Bibeltext gliedern. Und ich habe hier einen Strukturvorschlag. Ich nenne es extra Strukturvorschlag, weil das bedeutet, das ist nicht durchgeschlagen, sondern ich darf dafür euch sämtliche Sachen gerne rauspicken und ändern. Für mich ist in Vers 1 und 2 kommt ganz klar die Quelle von Paulus seiner Berufung zu tragen. Die Berufung kommt nicht von Gott, kommt nicht vom Mensch, sondern von Gott. In 3 und 4 oder 3 bis 5 geht es um die Tiefe vom Evangelium. Gnade, Frieden, Erlösung durch Christus. Das ist das Zentrum. Und in Vers 6 geht es um die Gefahr von Verfälschung vom Evangelium. Wie schnell können wir uns abwenden? Und wir sollen doch festhalten an der Gnade. Anhand von dieser Struktur habe ich mir überlegt, was sticht mir da ins Auge und ist wichtig. Die Quelle von unserer Berufung kommt nicht vom Mensch und auch nicht durch Menschen, sondern durch Gott. Und ich glaube, das ist bei allem, was wir machen, etwas, was wir uns zu Herzen nehmen dürfen. Wenn immer wir unterwegs sind mit dem Evangelium als Person, wir sind legitimiert in unserem Glauben durch Gott und Jesus. Bitte vergesst das nicht. Wie schnell hat man das Gefühl oder macht man sich abhängig in dem von anderen? Und wie schön ist es, wenn wir auch unseren Tag könnten mit so einem klaren Bekenntnis anfangen. Ich bin nicht vom Mensch beauftragt. Oder ich bin nicht vom Mensch zum Christ gemacht, sondern von Gott selber. Es ist eine unglaubliche Freiheit, wo es das gibt. In Galatien hat es Leute gegeben, die behauptet haben, der Paulus ist ja ganz nett, aber so ein richtiger Apostel ist er nicht. Und warum? Weil sie ein anderes Evangelium hat predigt. Eins, das auf menschlicher Leistung basiert. Die Beschneidung, Gesetzesgehorsam, jüdische Identität. All das wollten sie im Evangelium hinzufügen. Paulus zeigt uns, nein, es kommt direkt von Jesus. Das Evangelium ist nicht menschenzentriert, es ist Jesus-zentriert und umgekehrt. Unsere Identität als Christ basiert nicht auf einer Menschenmeinung, sondern auf dem Ruf Gottes. Nicht auf dem, was du leistest, sondern auf dem, was Christus da hat. Ich werde mich wiederholen. Unsere Identität basiert nicht auf einer Menschenmeinung, sondern auf dem Ruf von Gott. Nicht auf dem, was du leistest, sondern auf dem, was Christus da hat. Wie schnell vergessen wir das bei uns im Alltag? Im Vers 1 und 2 zeigt uns Paulus genau das wieder auf. Und ganz ehrlich, meine lieben Freunde, ich könnte mir das mehrmals am Tag sagen. Manchmal muss ich mir es sogar mehrmals am Tag sagen. Dass wir auf Gottes Ruf und nicht auf Menschenmeinung uns dürfen berufen. Gesetz versus Evangelium. Wo liegt der Unterschied? Viele Christen damals und heute verwechseln das Zentrum von unserem Glauben. Wir haben das Gesetz und wir haben das Evangelium. Das Gesetz sagt, tu das und du wirst leben. Das Evangelium sagt, Jesus hat da. Deshalb leben wir. Durch Jesus sind wir frei von Gesetz, weil wir allein durch ihn gerettet werden. Nicht durch unsere Werke, nicht durch unsere Taten, sondern durch seine Gnade. Amen. Die Tiefe des wahren Evangeliums, Vers 3 bis 5. Hier entfaltet Paulus, worum es im Evangelium wirklich geht. Um Gnade, das Geschenk von Gott. Völlig unverdient. Der Friede, der Zustand, den wir daraus empfangen, mit Gott, mit uns selbst und mit anderen. Mit dem Jesus, der sich selbst gegeben hat, freiwillig, stellvertretend zu unserer Rettung. Die Erlösung von der Weltzeit. Das Evangelium ist keine kosmische Veränderung. Es ist Rettung, Befreiung und Neuschöpfung. Jesus ist nicht gekommen, um aus schlechten Menschen Gute zu machen, sondern er ist gekommen, um Tote lebendig zu machen. Und doch stellt sich mir die Frage vor Anwendung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir probieren, nicht unser Leben nicht in Leistung zu leben, sondern aus der Gnade. Ist von hier oben einfach oben runter gesagt, nicht so einfach gemacht. Ich glaube, ich werde es umformulieren. Versuch nicht, dich selber zu retten. Das, meine Lieben, hat Jesus gemacht. Versuch nicht, dich selber zu retten. Das hat Jesus gemacht. Vers 6. Die Gefahr von Verfälschung. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abgewendet habt von dem, der euch durch Gnade Christi berufen hat, zum anderen Evangelium. Auch das ist ein Kernpunkt, der uns heute nicht loslässt. Wir denken, Gott liebt uns mehr, wenn wir mehr beten. Wenn wir mehr glauben, müssen wir besser werden, um Gott zu gefallen. Wenn wir andere Vorschriften machen, muss ich Gott nicht machen. Und genau von diesem falschen Evangelium spricht Paulus. Ein Evangelium, das aus der Gnade Leistung macht. Ein Evangelium, das den Menschen zurück ins Gefängnis führt und nicht aufsprengt, was Christus aufgesprengt hat. Es ist nicht, das wahre Evangelium ist nicht Jesus plus, sondern Jesus allein. Leben nicht aus Leistung, wir leben aus der Gnade. Und so habe ich bei mir auf dem Blatt der letzte Abschnitt zum Schluss bleibt die Gnade genannt. Die ersten 6 Verse sind in diesem Brief wie ein Weckruf. Zurück zum Zentrum, zurück zur Gnade, zurück zu Christus. Vielleicht sind wir innerlich abgedriftet. Vielleicht haben wir uns im Leistungsdenken verfangen. Oder haben das Gefühl, wir müssen uns Gottes Liebe verdienen. Du trägst eine Last. Oder du trägst eine Last. Eine, die Jesus uns vielleicht längst hat abgenommen. Ich werde euch heute zusprechen, Jesus hat sich für dich gegeben. Du bist berufen aus Gnade. Du darfst leben in Frieden. Und du brauchst kein anderes Evangelium. Jesus hat sich für dich gegeben, hergegeben. Du bist berufen aus Gnade. Du darfst leben in Frieden. Du brauchst kein anderes Evangelium.